davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah. Okay, ich fange an. Ich fordere den Matthias jetzt ein bisschen heraus, denn ich fange heute mal anders an. Wir haben ja Kritik bekommen, darüber haben wir auch schon gesprochen und deshalb gibt es heute mal eine andere Einleitung. Wir haben einen Gast, er nennt sich Herr, in dem Fall darf ich das so eindeutig sagen, denn er nennt sich so. Wir hatten aus seiner Verwandtschaft schon jemanden bei uns hier im Podcast und auf seiner Homepage steht, er ist Gründer der neuen deutschen Kindermusik. Was hat es damit auf sich? Das finden wir vielleicht jetzt heraus. Ich sage herzlich willkommen, Herr Haar.
Hi, einen wunderschönen guten Tag.
Hallo Matthias.
Hallo Lucia.
Jetzt können wir, wenn du willst, noch zu unserem normalen Intro übergehen.
Ich hatte eine Frage auch an unseren Gast, insofern geht das da auch gleich hin. Du hast ja mal vor 5, 6, 7 Jahren hier in Kiel bei uns gespielt, als du noch so kleinere Sachen gemacht hast, wie unser Festival. Wir machen da immer so ein Projekt mit Kindern zusammen, Songs von unseren Gästen einzuüben und hatten auch 2 Songs von dir mit Kindern aus Schulen hier aus Kiel eingeübt und haben das aber mit Instrumenten gespielt. Also mein Pianist Uli, schönen Gruß, und ich, wir haben versucht, deine Songs eben mit Gitarre und Klavier zu spielen, so ganz oldschool-mäßig. Wir haben damals so ein bisschen drüber diskutiert. Du hast gesagt, du machst es nicht, du spielst keine Instrumente. Du machst es eben immer mit so einem High-Playback, wenn du auftrittst. Jetzt habe ich neulich aber von dir ein Bild aus Werne, war das, glaube ich, gesehen, wo du auf der Bühne stehst und Keyboard spielst. Und da habe ich gedacht, spielst du jetzt doch Instrumente?
Erstmal voll die schöne gedankliche Reise, genau. Ich war vor vielen, vielen Jahren bei euch und das war richtig toll. Und liebe Grüße bitte auch an Uli zurück. Ja, ich spiele mittlerweile tatsächlich eigentlich immer einen Song während der Show am Piano. Meistens ist es die Zugabe und mag den Moment sehr und bin, glaube ich, ein bisschen mutiger geworden, als ich das damals noch war. Habe einfach ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt und habe das als total schöne ergänzende Farbe irgendwie des Konzertes für mich entdeckt und mag den Moment sehr.
Aber im Prinzip arbeitest du ja so, du arbeitest ja mit einem Producer aus Berlin zusammen, Jonathan.
Genau, Jonathan, er nennt sich Herr W., wie es sich natürlich irgendwie hier so pseudonymmäßig nicht anders darstellen lassen kann. Und wir machen seit Tag 1 zusammen das musikalische Projekt. Jona produziert, wir schreiben zusammen. Und auf der Bühne, um das nochmal eben abzuschließen, für die, die es noch nicht irgendwie mitbekommen haben, genau, auf der Bühne ist es in der Regel eine High-Playback-Show. Und mittlerweile mit der ergänzenden Farbe der Akustikversion.
Fühlst du dich nicht gestresst durch High-Playbacks? Also ich habe das mal versucht. Und ich habe dann gemerkt, dass die Aufnahme viel zu schnell ist, dass ich da gar nicht mitkomme. Also ich muss live spielen.
Nee, mich stresst es nicht, aber ich habe auch einen langen Weg gefunden, bis ich mir eine Form zurechtgebaut habe, wie ich damit gut umgehen kann. Und ich arbeite mit vielen so Zwischeninstrumental-Loops, auf denen ich dann irgendwie Interaktionssachen so lange mit dem Publikum mache, bis ich das Gefühl habe, okay, wir sind ready für den Song. Und dann stresst mich das eigentlich nicht, aber ich starte auch die Songs erst, wenn ich das Gefühl habe, wir sind ready for Takeoff.
Okay, und hast du dann, also sind die Aufnahmen langsamer ein bisschen, als sie zum Beispiel auf der CD zu hören sind, und hast du mehr Instrumentalteile noch zwischendrin, um auf dein Publikum während dem Lied einzugehen, oder spielst du das dann am Stück durch?
Die Live-Instrumentals sind tatsächlich, unterscheiden sich von den Studio-Versionen. Die sind anders aufgearbeitet, die sind zum Teil auch anders ein bisschen gemischt und gemastert. damit es halt auf der Bühne auch ordentlich klatschen und scheppern kann. Und es gibt, ich habe sie alle, also ich spiele die auch selber ein, ich spiele sie in den Momenten ein, wo ich das Gefühl habe, jetzt geht es, und ich habe sie auch alle in verschiedenen Versionen, in verschiedenen Längen, in verschiedenen Parts vor mir, sodass ich da relativ flexibel eingreifen kann. Nicht in der Flexibilität sicherlich, wenn du mit dem Instrument da bist, aber vielleicht auch nicht in dem Korsett, wie du das empfindest. Und so habe ich eigentlich mir einen ganz guten Weg erarbeitet und bin immer ultra aufgeregt, so wenn die ersten neuen Songs kommen, und laufen lernen mit den Sachen auf der Bühne ist immer was ganz, ganz Spannendes, die Erfahrung zu sammeln. Okay, ich brauche den Part noch, der ist zu kurz, der ist zu lang. An den Tempi aber ändere ich eigentlich nichts. Ich mag gerne auch schnelle Sachen so, und viele Produktionen sind ja auch vom Tempo jetzt nicht unbedingt langsame Songs. Und das mag ich aber auch auf der Bühne. So an den Tempi drehe ich eigentlich in den allerseltensten Fällen.
Das heißt, du hast live da so einen Instrumentenkasten an verschiedenen Parts, Loops, Stücken. Hast du das alles auf einer Loopstation oder wie machst du das?
Nee, tatsächlich nicht auf einer Loopstation. Ich habe das zwischendurch mal probiert. Das hat auch Spaß gemacht für mich, aber ich habe das Gefühl gehabt am Ende, je mehr Knöpfe ich drücke, desto mehr holt mich das vom Publikum weg, holt mich meine Aufmerksamkeit davon weg, und keep it simple. Und ich nutze ein Tablet als Abspielgerät, und da habe ich, wie erklärt man das am besten? Für die ältere Generation unter uns, man kennt noch TV Total, glaube ich, und Stefan Raab hatte halt auch echt immer so eine Button Library auf seinem rollbaren Schreibtisch. Und ich habe im Grunde sowas Ähnliches. Ich habe eine Oberfläche, wo ohne Ende einfach die Instrumentals liegen, und ich entscheide mich dann und spiele ein bisschen schnelles Fingerballett, was aber nicht so komplex ist wie Gitarre spielen oder sowas, sondern ich muss einfach nur relativ schnell sein und einigermaßen treffen, und dann passiert in der App, also die App kann dann einiges so und fährt die Sachen ineinander über, macht Fades und etc. pp. Also
verrätst du den KollegInnen, was du für eine App da benutzt?
Klar, ich habe mehrere. Es gibt eine, die heißt Live Tracks, wenn man eher auf iTunes-Basis arbeitet. Es gibt eine, die heißt SoundCue, die ich auch ganz gerne benutze, und noch ungefähr 740 andere. aber die sind, glaube ich, für einen Einstieg auf jeden Fall, wenn man da noch nicht so viele Berührungspunkte mit hat, ganz gut, weil sie jetzt nicht zu komplex sind. Aber gibt auch am Ende noch gute Möglichkeiten, wenn du einen Rechner integrierst, wie du zum Beispiel Ableton Live und Co. Mit einsetzen kannst, und dann kannst du halt über ein Tablet einfach wie so ein Remote-Controller den nutzen und die Sachen abspielen. Aber da braucht man sicherlich ein bisschen mehr Übung, und es braucht ein bisschen mehr Zeit, bis man das dann hinterher machen kann. Aber wie gesagt, da gibt es drei Milliarden verschiedene Sachen, aber das wäre auf jeden Fall, glaube ich, von meiner Seite mal eine gute Empfehlung für den Anfang.
Und hast du dann, habe ich das richtig verstanden, du hast dann richtig sozusagen Übetracks, wir üben jetzt eine bestimmte Bewegung zum Elefantentanz oder was ein, und da gibt es dann nur einen Track, wo du mit den Kindern dann was vorbereitest, und dann kommt nachher der ganze Song, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, so genau so ähnlich. Also ich liebe ja Mitmachkonzerte, also so mitmachen, der Mitmachfaktor ist auf jeden Fall, bei jedem Song versuche ich irgendeine Interaktionsform zu finden, sei es aus dem Tanzen heraus, sei es irgendwie irgendwas Musikalisches, sei es ganz andere verrückte, wilde Sachen, und im Grunde zwischen den Songs laufen Instrumental-Loops, und auf den Loops versuche ich so langsam mir die Rampe zu bauen, bis wir ready für den nächsten Song sind und den dann miteinander abzufeiern.
Ja, cool.
Mit den Füßen stampfen. Stufe 2. Schüttel deinen Ranzen. Stufe 3. Arme in die Luft. Dobe Idee. Ist ein guter Duft. Egal. Elefantenfang.
Stell mir das mega spannend vor.
Du, bist herzlich eingeladen, wenn ich mal in deine Nähe komme, dann kannst du gerne mal einen Schulterblick machen.
Ich finde ja, wenn man alleine auf der Bühne steht, dann steht man da mit einem Musikinstrument und es klingt halt dann auch nach einem Musikinstrument und Gesang. Das ist je nach Ort passend, aber es gibt eben auch die Momente, wo man das Gefühl hat, jetzt wär mehr besser. Und dann sind solche Sachen ja eigentlich ideal. Und ich habe die aber bisher immer auf die Seite geschoben, weil ich gedacht habe, ich traue mich da nicht dran. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Und eben bei einer Fortbildung hatte ich mal versucht, ein Lied mit Original-Playback umzusetzen und habe dann gemerkt, nee, das ist viel zu schnell, das kann ich so gar nicht machen. Und ja, deswegen finde ich es sehr spannend.
Ja, da muss glaube ich, jeder seinen Weg so finden. Das geht, glaube ich, auch viel übers Ausprobieren. Und wie ich immer wieder feststelle, schmerzhaft, das lernt man auch leider nur auf der Bühne und lernt man auch leider immer nur mit dem Publikum. Und da gibt es sicherlich auch immer viele, viele erste Momente, die jetzt noch nicht auf dem Level angekommen sind, wo man das Gefühl hat, boah, hier hat es irgendwie gerade, das hat richtig gut irgendwie miteinander funktioniert und das hat total Bock gemacht. So der Lernprozess braucht, den gibt es da einfach auch und das muss man sich auch eingestehen, wie beim Laufen lernen, die ersten Schritte sind halt die Tippelschritte und da haut es einen häufiger nochmal auf den Hintern und auf die Nase und aufstehen, weitermachen, besser machen, sensibel bleiben für, okay, warum hat es nicht funktioniert, woran kann man schrauben, was kann man abändern, im Grunde das, glaube ich, wie jeder mit dem Instrument auch umgeht, nur da hast du es vielleicht ein bisschen unmittelbarer in den Händen, was du machen kannst und hier braucht es nochmal eine Korrekturschleife neben der Bühne und nicht direkt in dem Moment.
Wenn ich richtig gezählt habe, gehen wir auf dein 10-Jähriges zu. Ich wollte dich fragen, wann erreichst du die 1 Million gefahrener Kilometer?
Oh, das ist eine schöne Frage, Matthias. Ja, tatsächlich, du bist gut informiert. Dieses Jahr gibt es ein großes Jubiläum. 10 Jahre darf ich das schon machen. Im Mai ist mein erstes Album. Jetzt ich so 2 Hände voll und Kilometer gab es richtig, richtig viele. Ich liebe einfach die Bühne, ich liebe live, ich liebe das mit den Familien, mit den Kindern zu feiern und boah, ich habe die Kilometer nicht gezählt, aber es sind mittlerweile ganz schön viele Autos durchgenudelt worden und ja, Corona hat, glaube ich, so ein bisschen die
Kilometerleistung runtergedrückt, das war bei mir auch so. Ja,
den Schnitt verhagelt hat es mir, aber ich arbeite wieder dran. Ich denke, ein paar Jahre brauche ich noch, aber dann gibt es auch den millionsten Kilometer.
Bist du dann alleine unterwegs oder im Team?
Nee, wir sind tatsächlich zu zweit bis zu dritt eigentlich immer unterwegs. Dafür ist das Live-Spektakel mittlerweile zu groß geworden. Ich habe ja eben schon gesagt, ich liebe einfach Konzerte. Ich liebe auch eine tolle Show zu machen. Ich liebe es für viele Kinder ja auch ein erstes Konzerterlebnis zu sein. Und da gebe ich mir sehr, sehr viel Mühe, dass man das hoffentlich nicht mehr vergisst. Und da gehören für mich mittlerweile, dahingehend hat sich das alles so entwickelt, viele Sachen dazu. Da gehören für mich auch tiefe Bässe im Bauch, die man spürt. Da gehört ordentlich Peng und Puff und gehört eine Lichtshow dazu. Da gehört Konfetti dazu, ein bisschen Funken, Nebel, alles, was so der Live-Spaß hergibt. Und das liebe ich einfach. Ich liebe daran zu feilen und mir da viel, viel Mühe zu geben. Und deswegen sind die Sachen doch mittlerweile echt aufwendig geworden. Und da sind wir zu zweit bis zu dritt immer in der Regel unterwegs.
Und sitzt du am Steuer?
Ich saß bis dieses Jahr komplett am Steuer. Ich habe dieses Jahr noch Unterstützung bekommen und gibt jemanden neuen noch hier im Team H und der fährt total gerne Auto und ich habe zum ersten Mal fahre ich jetzt nicht mehr die Kilometer selber und habe das aber total genossen. Also ich liebe auch Autofahren, mir macht das eigentlich im Grunde nichts, aber jetzt habe ich auf einmal gemerkt, boah, krass, was kann man denn noch alles machen, wenn man gar nicht selber fahren muss? Und Elvin heißt der gute Mann und der fährt tatsächlich mittlerweile echt sehr, sehr gerne und sehr viel.
Du hast ja deinen Vertrieb mehrfach gewechselt, beziehungsweise deinen Major-Partner. Gab ja so hin und her, du warst bei Sony Europa und dann bei Universal Karussell. Jetzt bist du wieder zurückgekehrt. Und dann habe ich zwischendurch was gelesen, was mich ein bisschen, wo ich nochmal nachhaken wollte. Da schreibst du über dich: Noch nie gab es so viele Momente, in denen der Kopf so tief im Sand steckte, in denen es so sehr gehakt und geklemmt hat und ich ehrlicherweise viel zu oft nicht wusste, wie und wohin die Reise weitergehen wird. Klingt nach ein bisschen Selbstzweifel und Fragen, die mich interessieren würden.
Ah ja, oh, ey, puh, das schaudert mich jetzt hier gerade selbst ein bisschen, das Zitat, ja. In der Tat, das müsste aus 2020, glaube ich, gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere, oder aus 2021. Die Pandemie hat ja alle aus dem Kunst-Kulturbereich definitiv auf jeden Fall auch erwischt. Also ich meine, sie hat ja alle Menschen erwischt, aber sagen wir mal, unseren beruflichen Teil, den hat es auf jeden Fall erwischt. Und ja, ich hatte mir viele, viele, viele Fragen in der Zeit gestellt. So, ich lebe auch zu einem großen Teil von Live. Und wenn das Live-Geschäft natürlich nicht mehr funktioniert, ist es einerseits, blutet es mir das Herz, aber auch die Fragen, okay, wie lange kann man das wirtschaftlich aushalten? Und vor allen Dingen die Hauptfrage, die ich mir immer wieder gestellt habe: Ich bin, glaube ich, für die meisten Kinder ungefähr, ja, 5 Jahre habe ich, glaube ich, eine gute Relevanz. So fürs eine Kind noch ein bisschen mehr, fürs andere vielleicht ein bisschen weniger, aber im Schnitt würde ich sagen, so ungefähr 5 Jahre darf ich in deren Leben eine musikalische Rolle spielen, und danach gebe ich sie ab zu anderen. Und wenn man dann 2 bis 3 Jahre Pandemie hat, war auf jeden Fall meine Frage, so die ich mir sehr, sehr oft gestellt habe: Boah, reißt hier irgendwie ein Faden ab? Wachsen mir die Kids raus? Kommen die Leute überhaupt danach noch zu Konzerten? Oder ist das nicht etwas irgendwie, auf was man auf einmal woran man gar keine Freude mehr empfindet? Und aus so den Gedankenkarussells, in denen ich da zum Teil drin saß, stammt dieses Zitat. Glücklicherweise, muss ich sagen, haben sich viele Sachen davon nicht bewährt und war halt echt mehr Kopfkino als Realkino. Und diesen Sommer habe ich einen ganz, ganz tollen Konzertsommer erlebt. Ich habe von vielen anderen gehört auch, dass sie ein richtig, richtig tolles Jahr hatten. Und die Leute sind wiedergekommen und ganz, ganz viele Kinder sind wiedergekommen. Und was mich richtig gefreut hat, also manche sind auch einfach nur zum Tschüss-Sagen wiedergekommen, die jetzt eigentlich irgendwie so rausgewachsen sind und dann irgendwie, weiß ich nicht, 12 oder irgendwie 11 irgendwie geworden sind über die Zeit, hatten aber vielleicht noch irgendwie ein Ticket aus 2020 und sind zum Konzert gekommen und haben gesagt, nee, wir kommen auf jeden Fall nochmal so, auch ist jetzt vielleicht nicht mehr so ganz unsers, aber so, wir wollen noch einmal Tschüss sagen, einmal Danke sagen für die gute Zeit. Und das fand ich super viele richtig tolle Momente dazwischen. Und Gott sei Dank, die meisten von den Sorgen, die ich hatte, haben sich nicht bewahrheitet.
Kam in deinen sorgenvollen Gedankenspielen auch vor, nochmal wieder als Lehrer arbeiten zu wollen, / müssen?
Ja, also in den Gedankenspielen kam auf jeden Fall vor, okay, braucht man noch ein weiteres Standbein oder wie lange hält man das aus? Wie lange kann man humpeln? oder ab wann müssen wir uns um ein Holzbein noch kümmern, was wir dran bauen? Ich hatte aber auch das Gefühl, und wie ich das im Moment so erlebe, auch aus den Schulen, das wäre jetzt nicht die geilste Zeit gewesen, um auch wieder in der Schule einzusteigen, gerade mit Musik, weil Musikunterricht in den Schulen war in der Zeit ja auf jeden Fall auch mehr als schwierig, auch in Kitas mit Singverboten und vielen Sachen, die da waren, war das jetzt nicht so, okay, da ist jetzt mal so die krasse Perspektive. Aber ich habe mir immer gewünscht, ich habe mir echt ganz, ganz feste gewünscht, ich so, okay, ich hoffe, hoffe, hoffe und ich werde alles dafür tun, dass ich den Weg weitergehen kann, ohne jetzt zu viel links und rechts abbiegen zu müssen, und bin sehr glücklich darüber, dass das so jetzt auch geklappt hat und ich jetzt aus dem Humpeln wieder in den normalen Spaziergang komme.
Wie viel? Na, du tanzt ja fast schon in deinen ganzen Videos, die ich so
gesehen
habe.
Auf jeden Fall. Ja, ich bin ein Tänzer auch.
Wie viele Jahre hast du als Lehrer gearbeitet?
Ich habe 2 Jahre mein Referendariat gemacht und in den 2 Jahren als Referendar gearbeitet und habe dann zum Ende des Referendariates meinen Lehrer an die Tafel gehangen und an die Schultür vorne.
Ans Whiteboard, müsste man ja heute sagen.
Ja, also Whiteboard, Smartboard. Genau, ans Smartboard. Und habe in den 2 Jahren, bin ich ja überhaupt erst auf die Idee gekommen, okay, obwohl ich ja definitiv eine von Hause aus sowohl eine genetische als auch eine familiäre und überhaupt eine komplette Nähe zu dem ganzen Segment hatte, habe ich aber lange Zeit jetzt irgendwie nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt, okay, da könnte auch mal mein Weg hergehen. Und es brauchte eigentlich echt wirklich so die 2 Jahre Referendariat. Ich war in der Grundschule. Es brauchte so die jeden Tag mit 200 Kids irgendwie umgeben sein und mit denen Musik machen. Und das brauchte es für mich noch, bis es eigentlich so Klick gemacht hat und gesagt hat, okay, ich würde das gerne auch mal probieren, wie mein Weg aussehen könnte.
Warst du denn?
Und dein Weg sieht ja ganz anders aus als der deines Vaters.
Also genau, absolut. Also das war mir und das war aber auch Papa irgendwie wichtig, als ich dann irgendwann mal so losgetibbelt bin. Ich wollte gerne die Eigenständigkeit in meinen eigenen Sachen haben. Ich wollte nicht der Sohn von sein und Papa wollte aber auch nicht die ganze Zeit der Papa von sein. Und deswegen habe ich mir da echt Zeit gelassen, am Anfang zu gucken, okay, wie kann das wirklich meins werden und wie kann man aus den Wurzeln, die man hat, das Beste rausholen und trotzdem am Ende so ein eigenes Gesicht kriegen.
Trotzdem spürt man ja, finde ich, bei deinem Schaffen, bei deinem Werk, dass da irgendwo auch ein Lehrer drinsteckt. Mir fällt jetzt zum Beispiel ein Song ein wie »Mein Körper«.
Sich nicht sehen, viele wollen das nicht hören, was die anderen noch sagen. Ich hab meinen Körper gern.
Oder eins heißt, glaube ich, 26 Buchstaben oder so, wo ich denke, das sind eigentlich so pädagogische Themen. Und das eins meiner Lieblingsthemen hier im Podcast ist ja auch mal die Frage, inwieweit lassen sich diese beiden Stränge eigentlich vereinen. Also ne, wir machen immer die eine Strömung aus, das sind mehr so die pädagogischen Kinderlieder, die LehrerInnen und die ErzieherInnen mit ihren Kindern in der Schule auch nachsingen und selber spielen können und umsetzen und mit Orff-Instrumenten und wie auch immer. Und das andere ist mehr so diese Entertainment-Schiene, die Konzerte macht mit 12.000 Zuschauern und alle feiern gemeinsam und sowas. Und es gibt Leute, die das sehr voneinander trennen möchten. Und ich habe bei dir das Gefühl, dass du auch versuchst, beides zu vereinen, sagen wir mal so. Ist das so oder täusche ich mich?
Ah, spannende Frage. Habe ich, glaube ich, noch nie so richtig drüber nachgedacht. Ich glaube, die Sachen und die Songs, die du angesprochen hast, sind sicherlich irgendwie, ich habe das ja auch mal studiert, ich habe ja auch echt ein paar Jahre meines Lebens irgendwie damit verbracht und das ist einfach ein Teil von mir. Und dass der sich auch irgendwo da zeigt, ist, glaube ich, irgendwie total, total nachvollziehbar. Ich mache mir ehrlicherweise, glaube ich, gar nicht so richtig krassen Kopf darum, sondern möchte eigentlich eher einen schönen Song schreiben. Und wenn ich die Idee habe, und natürlich ist der Weg von Kindern ja auch in den Lebensphasen sehr pädagogisch begleitet, also so Kindergarten, Schule, wenn man älter wird, hat man, glaube ich, nicht mehr diesen großen pädagogischen Einfluss und so den pädagogischen Rahmen, in dem man sich einfach auch so bewegt. Und da gibt es einfach, glaube ich, hin und wieder mal ein paar Themen, wenn die aufploppen und wenn ich das Gefühl habe, ey, das ist eine schöne Idee und da könnte man was zu machen, dann lass das doch einfach mal probieren. Ansonsten habe ich mir da ehrlicherweise noch gar nicht zu viele Gedanken drüber gemacht. Mein Bauchgefühl würde mir aber sagen, ich glaube, die Schnittmenge ist eher klein. Obwohl du ja
jetzt gerade ein Album gemacht hast mit klassischen Kinderliedern. Wir haben ja neulich mit Reinhard, deinem Vater, darüber diskutiert, ob durch uns Kinderliedermacher in dieses traditionelle Liedgut in den Schulen und Kitas zu sehr in den Hintergrund gedrängt wird. Und er sagte, glaube ich, damals, das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe der PädagogInnen vor Ort, das zu klären oder das auch in einem gesunden Maß einzusetzen. Jetzt hast du aber ein Album gemacht, beginnt mit Friedrich Fahle und endet mit Johannes Brahms, traditionellen Kinderliedern. Da steckt doch auch, ja, was steckt dahinter?
Da steckt eigentlich eine total schöne Geschichte, glaube ich, dahinter. um auf das Zitat von eben nochmal zurückzukommen, mit den vielleicht doch etwas dunkleren Gedanken, die ich mal irgendwie so in den letzten Jahren hatte, ist aber in den letzten Jahren etwas ganz, ganz Tolles passiert. Ich bin zum ersten Mal Papa geworden und habe darüber tatsächlich nochmal für mich einen neuen Zugang zu dem traditionellen Kindersongs und zu ganz, ganz vielen Kinderliedern bekommen und habe nochmal irgendwie für mich auch eine ganz andere...
Die kam dann durch die Kita oder was auf dich
zu? Durch meinen eigenen Sohn. Also ich bin Papa geworden.
Ja.
Und
dann, aber wie, woher hattest du die? Die hattest du genau, noch im Repertoire?
Und wie so jeder, glaube ich, der Mama oder Papa wird, hatte ich halt voll Bock, auch irgendwie musikalisch was zu machen und so. Und habe zum Beispiel selber gemerkt, dass viele von meinen Sachen, wo ich schon gedacht habe, okay, das war damals so, wo ich gedacht habe, ey, das ist für die ganz, 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 ganz Kleinen. Und habe einfach gemerkt, ey, so krass, so meine Lupe und mein Raster, meine Lupe konnte gar nicht so klein zoomen, wie man das machen muss, wenn die am Anfang auf der Welt sind. So, aber ich hatte halt voll Bock, was zu machen und bin einfach da nochmal eingestiegen und habe mich mal so quer da durchgehört, was es irgendwie so alles gibt. Und habe darüber, eigentlich über das Papa-Sein, nochmal den Zugang zu den traditionellen Kindersongs gefunden und habe dann was gemacht, was eigentlich total untypisch ist. Das ist halt auch ein Album geworden, was, glaube ich, für sich alleine auch steht, was eine ganz, ganz große Eigenständigkeit hat und auch nur in Teilen mit dem vergleichbar ist, glaube ich, was ich vorher gemacht habe. Aber ich habe dann in ganz vielen Songs entdeckt, so, also A, manche waren mir zu kurz. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum hat denn das eine Lied überhaupt kein Refrain oder irgendwie so, ne? Also so über solche Sachen bin ich gestolpert.
Das ist mir aufgefallen, genau. Du hast oft ein Refrain hinzugefügt.
Genau. Ich komme halt echt aus so einem Muckeverständnis, also irgendwie, es braucht ein Refrain, es muss klatschen irgendwann so, ne? Und ja, das habe ich nicht entdeckt, bin auch sicherlich über ein paar Zeilen gestolpert, so, wo ich gedacht habe, ich glaube, das würde ich einfach anders erzählen, wenn ich das erzählen würde. Und bin so irgendwie immer weiter eingestiegen und ja, habe mich dann irgendwie so reingefuchst und am Ende ist halt ein Album rausgekommen, Kinderlieder umgedacht und neu gemacht, wo mein Anspruch war eigentlich jedem, wir haben uns 12 Songs gepickt, jedem dieser 12 Songs eine weitere Farbe hinzuzufügen. Also ich wollte sie nicht entstellen, ich wollte definitiv sie erkennbar lassen, dass es das Lied, was es ist und wollte es einfach nur versuchen, mal auf meine Art und Weise zu machen. Und muss ehrlicherweise sagen, sowohl Jonathan als auch mir, wir haben das nicht aus dem Ärmel geschüttelt und wir haben festgestellt, dass wir, glaube ich, viel, viel besser sind oder beziehungsweise wir uns das viel leichter fällt, wenn wir einfach ein weißes Blatt vor uns haben und wir können das komplett vollmalen mit allen unseren Lieblingsstiften und mit allen unseren Lieblingsfarben. Und das fühlte sich permanent eher so ein bisschen an, immer wie Malen nach Zahlen. So, da gab es halt schon viel auf dem Blatt, was vorgegeben war. Und es war halt so viel, viel mehr, okay, wo kann man was wie verändern, was muss man aber auch da lassen, damit man das halt irgendwie nicht entkernt. Und das war eine ganz andere Arbeitsweise und da haben wir echt auch ein bisschen für gebraucht, um das halt hinterher dann auch auf so ein Level zu bringen, dass man sagen kann, okay, so veröffentlichen wir das jetzt.
An einer Stelle musste ich lachen auf dem Album, da merkt man vielleicht auch den Respekt, den ihr dabei davor hattet, vor den Songs. Da gibt es am Ende des Songs so eine vorweggenommene Zuschauerreaktion. Also das ist dieses Lied Grün, Grün, Grün sind alle meine Kleider und dann ist das Lied eigentlich zu Ende und dann kommt so ein Telefonklingeln und dann ruft jemand an und sagt, Bond ist aber keine Farbe. Und habt ihr da so ein bisschen vermutete ZuhörerInnen-Reaktionen vorweggenommen?
Ach, eigentlich gar keine Angst vor der Kritik oder vor irgendwie so, ne, schwarz und weiß sind aber auch keine Farben, ne, und bunt ist keine Farbe, ne, und so. Nee, das war einfach, also wir sind, wenn wir schreiben und wenn wir produzieren, sind wir auch einfach zwei total alberne Spielkinder. Und es war halt so, es war total offensichtlich und dann haben wir gesagt, ach komm, wir bauen das mal. Wir haben das in der Vergangenheit auch schon mal ein paar Mal gemacht, dass wir so, wie so Mini-Ghost-Tracks, also einfach nur kleine Stille, also jetzt nicht so ein Hidden-Track oder irgendwo so, das kannst du in der heutigen Zeit ein bisschen schwieriger machen, aber einfach so kleine Pause und dann nochmal so ein Nachklang machen. Wir haben uns kaputt gelacht darüber, aber war jetzt gar nicht so, okay, wir haben jetzt Angst vor der Kritik oder irgendwie sowas, sondern wir mussten schmunzeln und dann haben wir gedacht, okay, dann packen wir es, dann lassen wir es da dran. Ich falle dir schon wieder ins Wort. Aber ich wollte noch eine Sache kurz zu Matthias sagen. Aber das hast du eigentlich schön formuliert. Also definitiv hatten wir viel Respekt vor den Songs und hatten auch viel Respekt vor der Aufgabe am Ende, als es dann hieß, okay, jetzt lass mal aus diesem ganzen Chaos und aus den ganzen Gedanken und aus all dem, was man so gesammelt hat, lass doch mal jetzt richtig irgendwie, lass es doch mal richtig in die Hand nehmen. Das war schon auf jeden Fall mit viel Respekt verbunden.
Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider. Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich mag. Und ich liebe alles, was so bunt ist, weil die Welt schon bunt war, bevor es mich gab.
Ich dachte ja, nachdem da der Katzentatzentanz drauf ist, dass wir gemeinsame Kindheitserinnerungen
haben. Ja, das habe ich auch gedacht.
Und dann habe ich nachgeschaut und habe gesehen, hey, du bist nur 2 Jahre älter als ich, das stimmt wahrscheinlich. Und jetzt erzählst du ja was ganz anderes, aber ich bin gespannt, wo denn deine musikalische Reise herkommt. Ist es okay für dich, Matthias, wenn wir weiterziehen?
Das hast du wunderbar elegant übergeleitet. Dann sollten wir uns jetzt mal mit den Lebensliedern von Simon beschäftigen und so mehr über seine persönliche bzw. vor allen Dingen musikalische Entwicklung erfahren. Black or White, also 20 Jahre vor Black Lives Matters gab es diesen Song und der hat dich beeindruckt. Da musst du irgendwie gerade zur Schule gekommen sein von Michael Jackson.
Ja, absolut. Ich war, glaube ich, so Grundschulalter, Ende Kindergarten. Irgendwie, ich glaube, es war so um die 90er Jahre.
Und also hier 91 soll der angeblich erschienen sein.
Ja, dann haut es ganz gut hin. Ja. Aber vielleicht, bevor ich jetzt zu dem Song einsteige, ich muss das nur einmal loswerden, aber es muss wahrscheinlich jeder loswerden. Das ist halt echt eine Lebensaufgabe, fünf Lebenslieder hier zu picken und vielleicht nur so zum Verständnis, ich weiß nicht, wie das andere Kollegen oder so das gemacht haben. Ich habe am Ende versucht, ich hatte halt eine Riesenliste und die Songs, die ich jetzt ausgewählt habe, sind einfach repräsentativ für eine gewisse Lebensphase eigentlich musikalisch. Also dass man das vielleicht einfach nur mal einmal so checkt. Ich hätte, glaube ich, an jeder Stelle auch noch ein paar andere Songs schreiben können. Okay, so das als Ouvertüre zu meinen fünf Lebensliedern.
Schön, dass es dir auch so geht wie uns allen.
Wunderbar. Wir sitzen alle im gleichen kleinen Paddelboot. Ne? Michael Jackson, Black or White. In meinem Kopf gibt es eine ganz, ganz krasse Erinnerung. Es war Silvester und irgendwie der Song muss gerade rausgekommen sein und Mama und Papa hatten damals noch die CD, wie man das da gemacht hat, gekauft. Und wir haben zu Hause so als Familie so eine kleine Silvesterparty gemacht. Also meine Eltern, meine Schwester und ich. Und ja, dann lief dieser Song und meine Ma und ich sind einfach nur vollkommen wild durchs Wohnzimmer getanzt. Und der hat mich so gepackt. Und vor allen Dingen hat mich, ich habe damals ja noch kein Englisch gesprochen, ich habe keine Ahnung gehabt, was der Text irgendwie zu sagen hatte. Aber der Beat hat mich so abgeholt. Und Lucia hat ja eben schon gesagt, ich bin ein Tänzer. Also wann immer eigentlich so, es ist auf jeden Fall sehr, sehr stark mein Musikempfinden. Wann immer ich Musik höre, macht das was mit meinem Körper und ich will mich dazu bewegen. Und deswegen sind viele von meinen eigenen Songs auch sehr, sehr tanzbar und sehr, sehr beatlastig. Und ja, habe Michael Jackson aber seitdem sehr, sehr lange auch immer wieder verfolgt. Ich durfte den auch noch mal einmal live sehen und fand es sowohl von den Produktionen als auch von den Shows einfach sehr, sehr beeindruckend bis heute. Und so ist das der erste Song, der es zu meinem Lebenslied geworden ist, jetzt hier für euch.
Ja, dann hören wir doch mal, welcher Groove Simon als kleines Kind gepackt hat.
Go!
nächstes kommt ein Monster in deiner Lebensliedergeschichte, nämlich ein Reimemonster. Ein Titel von Afrobeat featuring Ferris MC von 1999. Also mir ist da aufgefallen, da kommt also mittendrin in dem Song eine Explosion vor und dann fahren sie mit dem Panzer los.
Das ist textlich absolut richtig. Genau, Afrob und Ferris MC, Reimemonster. Der Song steht für mich für die Entdeckung der deutschen Sprache. Ich war die ganze Zeit, ich habe hin und her überlegt, ob ich nicht einen Fanta 4-Song auch nehme, irgendwie Dida oder Picknicker oder so. Da habe ich die ganze Zeit jetzt irgendwie mit mir gerungen. Mhm. Aber ich war so, ich glaube irgendwie, ich muss so 13, 14, 15 gewesen sein. Also es ist so ein bisschen so meine erste musikalische Sozialisation. Ich habe über so die ersten deutschen Rap-Alben so meinen ersten Zugang auch zur deutschen Sprache bekommen. Ich fand es total spannend zu hören, was auf einmal mit der deutschen Sprache so passieren kann, wie viele Worte man in einen Song packen kann, wie die Worte zueinander passen. Und das hat mich total fasziniert. Und als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich mir die Maxi-Single gekauft von meinem Taschengeld und habe den Song zu Hause reingelegt und habe auf Repeat One am CD-Player gestellt. Und dann lief halt die ganze Zeit dieser Song. Und ich habe den sogar.
Das waren dann aber Maxi-Single als CD.
Als CD, genau.
Keine,
CD.
Keine, für mich sind Maxi-Singles also, Vinyl, immer noch so nee. Vinyl.
Nein, genau. Ich bin 90er Kind, also da gab es CDs überwiegend. Also
da, genau, du bist 90er Kind, da gab es CDs, aber auf deiner Homepage, da wollte ich auch nochmal einhaken, da hast du verschiedene Bilder, wo du irgendwelche Kassettenrekorder nutzt. Einmal so einen kleinen My First Sony oder was und einmal so einen großen Ghetto Blaster, auch so ein Kassettending. Da wollte ich fragen, ob du eigentlich auch ein Kassettenkind bist.
Bin ich noch komplett. Also so die ganzen ersten musikalischen Sachen war Kassette, die ganz viele Hörspiele auf Kassette gehört, die ersten musikalischen Sachen, die ich gehört habe, auch auf Kassette. Ich hatte auch immer einen Kassettenspieler und habe den auch lange, lange bewahrt und habe sogar tatsächlich auch noch aus dem Radio aufgenommen. Ich beherrsche auch noch den Bleistift-Spultrick und, und kann Bandsalat wieder aufrollen. Und nee, also schon Kassette, aber dann so mit der ersten eigenen Kohle und so losgezogen. Und dann gab es einfach in den Läden gab es einfach dann kaum noch MCs, da gab es einfach CDs und deswegen Maxi, Single, CD, Afrob, Ferris MC, Reimemonster gekauft. Zu Hause angekommen, auf Repeat One gestellt am CD-Player und es hat die ganze Zeit, ich habe wirklich nur diesen einen Song gehört und ich habe ihn sogar nachts durchlaufen lassen, weil ich wollte unbedingt, ich wollte diesen Text lernen und das war so viel Text in einem Song und dann habe ich mir gedacht, okay, ey, der muss nachts auch durchlaufen und dann bin ich am anderen Morgen aufgestanden und dann konnte ich den irgendwann und ich kann den bis heute, du kannst mich nachts wecken und ich kann dir von Afrob und Ferris MC Reimemonster runterrappen. Genau, aber deswegen hat es der auf meine Lebensliste geschafft von Songs und es ist so steht für so meine erste, glaube ich, wirkliche eigene Berührung mit Mucke.
Aber der hat ja so ein bisschen auch diese Rap-Hip-Hop-Haltung, so ein bisschen dicke Hose, hier kommen wir jetzt und wir machen den tierischen Groove und sowas habt ihr noch nie gehört. Und
sowas machen Hip-Hopper.
Das findet man aber eigentlich in Herrn H. so gar nicht, oder?
Nein, das ist schon halt irgendwie, das ist schon part of the Hip-Hop-Game, ne? Irgendwie, das ist aber eine Facette, die ich jetzt gar nicht so toll finde. Also ich finde zum Beispiel auch Samy Deluxe, finde ich vom Flow her und von dem, was er mit der Sprache macht, einen unfassbar tollen, auch deutschen Rapper. Allerdings ist Samy Deluxe halt auch Mr. Deluxe und erzählt halt dann auch gerne, wie gut und wie Deluxe das halt alles ist. Und das sind immer so Punkte, wo ich sage, okay, das ist inhaltlich einfach nicht meins. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich das auswählen würde. Aber ich feiere das trotzdem total, wie Samy mit Sprache und mit seinem Flow umgeht.
Na und den Bums hast du definitiv übernommen in deinen Liedern.
Auf jeden Fall. Ich habe mich bemüht.
Dann hören wir auch mal in das Reimemonster rein.
Alle Leute seid ihr mit, komm, wir machen vor. Alle können es sehen, super von Hardcore. Letzte Nacht fuhr wieder einen Panzer. Es war noch rum und Ferris die Reimemonster. Alle Leute seid ihr mit, komm, wir machen. Super von Hardcore. Letzte Nacht fuhr wieder einen Panzer. Es war noch vor und Ferris die Reimemonster.
dein nächstes Lebenslied ist ein Instrumental, eigentlich ein Instrumental, wird übersprochen mit einem Bibelvers, dem Vers von der blutflüssigen Frau. Was ist eigentlich eine blutflüssige Frau? Kannst du das, weißt du das?
Da bin ich raus. Da müssen wir Papa, glaube ich, fragen. Der kann uns das beantworten. Ich müsste meinen Telefonjoker nutzen.
Also, okay. Auf jeden Fall ist der Titel heißt Relaxation. Und das ist ein Klavier, eine reine Klaviermusik, werden wir nachher hören, wo dann eben Otto Sander diesen Bibelvers drüber spricht. Was hat der für dich bedeutet?
Relaxation steht eigentlich für die Bedeutung der Musik von Papa in meinem Leben. Ich war auf der Suche nach einem Song, den ich irgendwie hier auswählen kann. Also seit ich ein Zwerg bin, so bei uns zu Hause gab es immer Musik. Papa hat immer ganz, ganz viel Klavier gespielt und wir hatten ein Tonstudio zu Hause. Papa hat mich auch als Mini-Mensch irgendwie direkt mal vors Mic gepackt und da gibt es auch allererste Aufnahmen von mir. Und Papas Musik hat mich definitiv ganz, ganz stark geprägt, auch an vielen Stellen. Und deswegen wollte ich der hier unbedingt ein Lebenslied auch mitgeben. Und der
Aber
Song
da, seine ja. Songs spielst du eigentlich nicht. Ne? Wir haben neulich beim Podcast mit Reinhard diesen Song Alles hängt mit allem zusammen ja. besprochen und gehört. Da bist du ja mit dabei.
Ja.
Aber sonst spielst du seine Songs nicht, oder?
Bei mir auf den Konzerten und so?
Ja.
Nee, auf meinen Konzerten gibt's meine Songs und auf Papas Konzerten gibt's Papas Songs. Mhm. Nee, also ich habe für einige Sachen von Papa haben wir schon zusammengearbeitet, da habe ich ihm Texte und so geschrieben und gibt einiges, wo sich die Wege immer mal wieder kreuzen, aber nee, jetzt auf der Bühne, manchmal haben wir auch schon Konzerte zusammengespielt, da performe ich dann auch Papas Songs mit oder so, aber ich mache jetzt nicht solo die Songs von ihm, das nicht. Also zumindest nochmal, um auf Relaxation ja. zurückzukommen, ich verbinde mit dem Song ganz, 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 ganz viel. Ich bin, glaube ich, einer der faulsten Schüler gewesen früher, die man sich so vorstellen könnte, was Instrumentallernen und Instrumentalunterricht und all sowas angeht. Meine Eltern waren hochmotiviert. Der Junge soll die beste musikalische Ausbildung kriegen, die es halt irgendwie nur so geben kann. Aber ich war wirklich ein richtig fauler Hund. Du konntest mich nicht groß motivieren, weil ich gar nicht so große Freude immer daran hatte, Dinge nachzuspielen, die es schon gibt, sondern ich fand es eigentlich immer viel spannender, was Eigenes zu machen. Und deswegen sind sämtliche Klavierlehrer und sonstige musikalische Lehrer sind an mir verzweifelt. Und irgendwann, so Richtung Ende von der Schule, war es für mich irgendwie klar, okay, ich will irgendwas mit Musik studieren. Dahin soll es weitergehen. Für ein reines Instrumentalstudium war ich, glaube ich, A, zu schlecht und auch B, wäre das nicht mein Weg gewesen, weil ich jetzt nicht unbedingt Lust hatte, der größte Interpret von Debussy oder von Mozart oder sowas zu werden. Das war halt einfach nicht meins. Also ich war wirklich, alle Lehrer haben mit mir echt graue Haare gekriegt und man kriegte mich nicht groß motiviert, da was zu machen. Und dann Ende von der Schule war halt klar, okay, irgendwas mit Musik soll es werden, Instrumentalstudium, nee, das nicht. Und dann habe ich auf Lehramt studiert und habe mich tatsächlich durch eine Aufnahmeprüfung gequält. Und das war halt richtig Arbeit für mich. Ich bin damals zu meiner alten Klavierlehrerin gegangen und so und habe angeschellt, habe mich vor die Tür gestellt. Ich so Ding Dong, so hier bin ich und jetzt will ich. Und dann hat sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, Simon, du. ich so, ja, aber jetzt will ich. Und ja, und dann habe ich das auch gepackt und habe mein Studium auch ganz gut gemacht. Und dann kam es irgendwann in Richtung Abschlussprüfung und ich musste aus verschiedenen Epochen Songs spielen. Also ich musste was aus der Klassik machen, aus der Barockzeit und so weiter. Ah, aber auch was aus der, genau, jetzt langes Vorspiel für die Pointe. Okay. Auch was aus der Modernen. Und dann habe ich mir diesen Song von Papa gepickt und habe ihn weiterkomponiert und habe ihn so weitererzählt, wie ich ihn weitererzählen würde. Und deswegen bedeutet mir der einerseits ganz, ganz viel. Also der Part jetzt mit dem Bibelvers, den gibt es halt auch rein einfach als Instrumentalsong. Ach so, okay. Genau, also Papa hat den ursprünglich mal so komponiert, da gab es auch noch keine gesprochenen Bibelstellen drüber. Und ich glaube, den gibt es auch bei Spotify als reine Instrumentalversion. Musst du mal gucken unter Spirit of My Soul, sonst schicke ich dir das nochmal nach. Und genau, und dann habe ich diesen Song in meiner Abschlussprüfung so weitererzählt, wie ich ihn erzählen würde und habe versucht, einfach so die größte Hommage an meinen Papa damit auszudrücken.
Das ist ja schön. Dann werde ich versuchen, die reine Musik zu finden. Und
genau, und ansonsten kannst du die andere aber auch nehmen.
Jetzt da hast du als nächstes einen Song, der von einigen englischen Radiostationen als Best Song of the Decade bezeichnet wurde. Und zwar gemeint ist die Decade, die wir jetzt gemeinhin die Nullerjahre nennen. Mr. Brightside von der Band mit dem schönen Namen The Killers.
All-Time-Banger für mich. Wenn du mich von innerhalb von unter 3 Sekunden auf der Tanzfläche sehen willst, dann spielst du bitte Mr. Brightside von den Killers und steht genau für das, was du eigentlich so gesagt hast, für diese Dekade. Ich habe 2003 Abi gemacht und bin dann angefangen zu studieren und habe am Ende von meinem Studium dann so meine ersten musikalischen Gehversuche gemacht, eigenständigen, die jetzt nichts mit der Kindermusik zu tun haben, sondern die eher, das war so die Zeit vom Indie, die so ein bisschen außerhalb mal von der eigenen Stadt und vom eigenen Freundeskreis und so funktioniert haben. Und es wurde alles ein bisschen größer. Ich habe mit Alex zusammen mehrere Jahre Musik gemacht und habe
Alex
Rosin, genau, ja. der Sohn von Volker, sorry. Ne, dicken Knutschi Alex hier, falls du dir das mal anhörst, und hab das sehr, sehr genossen, hab da für mich ganz, ganz viel gelernt über die Bühne, hab ganz viel gelernt so über auch Disziplin, auch über Konzertdisziplin, weil wir haben auch super, super viele Konzerte gespielt, und der Song steht einfach genau für diese Sachen. Ich habe da die ersten, zusammen mit Alex, wir haben die ersten Songs mal auf Englisch irgendwie probiert, wir haben eine eigene Platte irgendwie produziert zusammen, unsere ersten Touren organisiert und das einfach noch viel, viel mehr so für mich entdeckt und meine ganzen ersten Gehversuche inklusive aller Fehler, die man halt so am Anfang macht, wenn man so gar nicht so viel Ahnung hat, gemacht und gesammelt, und dafür steht einfach dieser Song.
Super, ja, Alex Rosin. Ich muss immer dran denken, das wird jetzt seinem Schaffen gar nicht gerecht, aber ich denke dann immer an den Lord der guten Laune. Der mal irgendwie so,
das war früher mal auf der Didakta, ne, auf der Bildungsmesse. Ja. So, da haben sich ja immer ganz, ganz regelmäßig alle unsere Wege gekreuzt, und das war immer total schön. Ich weiß gar nicht, gibt es das aktuell noch? Oder ist das mit jetzt auch irgendwie schwieriger geworden durch Pandemie?
Also die Didakta gibt es noch, genau, aber ob es Wegekreuzen noch gibt,
aber nee, da gab es immer auch so eine, es gab halt immer eine Bühne, wo ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen so kleine halben Stunden Sets gespielt haben und wo es
ein buntes
Durcheinander einfach gab.
Wir machen ja mittlerweile vom Netzwerk Kindermusik diese Bühne und machen sie dies Jahr auch wieder.
Ja.
Und da wird auch Earth Choir Kids vorgestellt.
Ah, von Papa, ja, cool. Ja. Wo ist denn die Didakta?
In Stuttgart.
Stuttgart. Stuggitown. Okay.
Also wenn du noch Bedarf hast, es gibt noch freie Plätze, freie Slots auf der Bühne.
Oh, ich check mal den Kalender, was so los ist.
Aber jetzt erstmal The Killers. Chaos wird Ordnung geboren, am Ende beginnt was von vorn, Energie geht niemals verloren. Das ist ein Zitat aus dem Song Niemals verloren von Schwarzlicht. Also das stammt aus dem Jahr 2020, und meiner Recherche nach verbirgt sich dahinter jener Herr W., über den wir schon gesprochen haben.
Bestens recherchiert, Matthias. Dicker Schulterklopfer hier nochmal an der Stelle. Ganz genau, Schwarzlicht ist eines der Projekte von Jonathan. Und da hat er 2020 so eine EP veröffentlicht. Und der Song steht für mich stellvertretend für auch eine ganz, 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 ganz wichtige Lebensphase, einfach das Musikmachen mit Jonathan zusammen. Wir haben es ja eingangs schon erzählt, seit diese Idee in meinem Kopf entstanden ist, okay, ich möchte mal versuchen, wie ich Kindersongs irgendwie erzählen könnte, habe ich Jona angerufen und seit Tag 1 sind wir irgendwie so wie Mama und Papa für unsere musikalischen Geschichten und machen das echt. Wir sind mittlerweile schon ganz schön, haben schon ein paar Ehejahre auf dem Buckel. Mhm. Nächstes Jahr ist das erste Album 10 Jahre draußen und ein bisschen Anlauf haben wir genommen. Also wir machen das echt schon ein paar Jahre zusammen und sein musikalischer Einfluss, er ist ein ganz, ganz toller Produzent, er ist ein ganz toller Songschreiber, ist ganz, ganz wichtig für die letzten Jahre gewesen. Und bei dem Song Niemals verloren, das ist eigentlich ganz witzig, der Refrain beschreibt eigentlich ganz gut unsere Arbeitsweise, wie wir...
Im Chaos wird Ordnung geboren.
Ja, ganz genau so, wie wir da rangehen, nämlich tatsächlich über Try and Error. Also probieren und das Einzige, was sich verändert hat, also es fühlt sich wirklich immer noch so an, wir machen eigentlich immer so Sessions, entweder bei ihm in Berlin oder bei mir und dann schreiben wir irgendwie eine Woche, mal auch 2 Wochen oder so und machen einfach nur Musik zusammen und wir freuen uns, wie so die immer noch, das ist das gleiche Gefühl, glaube ich, was ich hatte, als ich 5 Jahre alt war und ich habe auf meinem Autoteppich in meinem Kinderzimmer bin mit meinen Autos da rumgeflitzt und habe mir irgendwie einen Freund eingeladen und wir haben da zusammen gespielt. Und genau das gleiche Gefühl ist es eigentlich immer noch, wenn Jona und ich aufeinandertreffen, so da kommen irgendwie 2 richtig gute Freunde und die treffen sich zum Spielen. Nur wir spielen jetzt halt nicht mehr mit Autos, sondern wir spielen mit Worten, Tönen und Instrumenten. Und der Einfluss von ihm, also ohne Jonathan gäbe es halt auch Herr H., glaube ich, nicht in der Art und Weise. Wie gesagt, ich beschreibe es immer am liebsten wie Mama und Papa. Und die Arbeitsweise im Chaos wird Ordnung geboren, trifft es wirklich ganz gut. Wir probieren einfach total gerne aus. Wir sind riesengroße Spielkinder. Wir sind total gut da drin, Sachen auch über den Haufen zu schmeißen. Und wir sind auch Weltmeister da drin, irgendwas eigentlich in unser Navi einzutippen, wo wir hinwollen und vorher ungefähr 7-mal abzubiegen und am Ende ganz woanders zu landen. Und wie gesagt, deswegen habe ich den Song gepickt.
Das hat ja eine kleine Geschichte, das Picken. Du hast ja schon vorhin deine Qual geschildert, den richtigen Song rauszufinden. Und hast hier von dieser EP auch vorher einen anderen Song gehabt.
Ja.
Mir geht's gut, heißt der, glaube ich. Und ich kannte das Schwarzlicht vorher nicht, aber ich habe es mir jetzt auch angehört. Wenn man das Ganze hört, gibt's dann, sind das 2 Songs, die ich mal so, die eher so eine positive Ausstrahlung haben. Mhm. Während es gibt so ein Fritz-Interview mit Jonathan, wo genau die anderen Songs rausgepickt werden. Es gibt einen Song über seinen Schulkollegen, der sich mit 18 umgebracht hat. Und es gibt einen Song über den ersten Lockdown, wo er so durch Berlin gefahren ist und diese Einsamkeit sozusagen mit einem Song gefilmt hat. Die wurden da ausgewählt, du hast diese ausgewählt. Und warum hast du den jetzt noch gewechselt?
Ich habe den noch gewechselt. Also ich habe mich grundsätzlich eher für die positiveren Songs entschieden, weil ich gedacht habe, okay, wir machen hier einen Kindermusik-Podcast. Und ich mag auch Tiefgründigkeit und auf dem Album mag ich auch gerne auch mal vielleicht ein sperrigeres Thema oder ein traurigeres Thema irgendwie ansprechen. Aber grundsätzlich bin ich ein sehr, sehr gut gelaunter Mensch und behaupte immer, meine Oma kommt aus dem Rheinland. Bei mir ist definitiv auch so ein kleiner Rheinländer, hat Omi hier an mich weitergegeben. Und deswegen wollte ich gerne irgendwie einen von den fröhlicheren Songs auswählen. Und Niemals verloren war mir am Ende dann doch passender. Also wie gesagt, aber ich hatte ja schon eingangs erzählt, für jeden Song gibt es auch noch eine große B-Seite, C-Seite, D-Seite, A- bis Z-Seite, glaube ich.
Genau, also dann hören wir auf jeden Fall mal diesen Refrain von Niemals verloren. Wenn ihr auch diese anderen Songs, die wir erwähnt haben, hören wollt, dann müsst ihr euch bitte wieder an die Playlist wenden, auf der dann alle Songs natürlich auch in ausführlicher Länge gespielt werden.
Im Chaos entsteht jede Form, im Chaos wird Ordnung geboren, am Ende beginnt was von vorn, Energie geht niemals verloren.
Aber es ist halt auch echt eine Chaosliste, ne? Also als ich mir das angeguckt habe, so richtig einen roten Faden erkennt man nicht. Aber
schon irgendwie so, das ist ja relativ gut an deinem Leben entlang gehangelt,
aber so musikalisch ist es halt echt breit, ne? Aber es ist am Ende so, ich habe es halt irgendwie so gedacht, als ich mir so angeguckt habe, ist okay, das ist aber am Ende eigentlich wahrscheinlich genauso ein wunderschönes Chaos, wie ich auf meinen Alben eigentlich auch immer zeige. So, ich packe ja auch gerne irgendeinen Rap-Beat neben eine Funk-Nummer und neben irgendwie ein Abtempo Elektro-Track oder sowas. Also ja, aber ich fand es irgendwie, war viel, also im Grunde eigentlich vielen, vielen Dank mit der Konfrontation und vielen Dank so auch mit dem, dass ich hier mich mal festnageln musste auf 5. Das war echt mal eine gute Aufgabe, auch wenn sie wirklich, wirklich schwierig war.
Dann konfrontieren wir dich jetzt nochmal mit dem Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen.
Magst du anfangen, Matthias?
Ich fange an.
Okay, danke.
Simon, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
Ich bin ein Pinguin.
Ich bin ein Pinguin. Ich bin ein Pinguin. Ich lauf wie eine Ente. Doch schwimm wie ein Delfin. Ich bin ein Pinguin. Ich bin ein Pinguin.
Ich bin ein Pinguin.
Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
Ich habe, glaube ich, so gar keine Erwartung. Ich habe das erst total spät mitgeschnitten, dass der überhaupt wieder stattfindet. Darüber habe ich mich überhaupt erstmal gefreut. Auf dem letzten, der ist aber schon viele, viele Jahre her, da war ich, glaube ich, so lange? Ach, krass.
Also 2013 war der letzte.
Ja, da war ich einmal ganz zu Anfang als Besucher und fand es einen total lustigen, bunten Haufen und ja, habe mich total gefreut, dass der überhaupt wieder stattfindet. Aber Erwartungen habe ich jetzt selber gar keine.
Aber wir sagen jetzt mal an dieser Stelle aus gegebenem Anlass, dass der vom 27. bis zum 29. Oktober 2023 in Hamburg in der Jugendmusikschule stattfindet.
Mit vielen tollen Workshops und Events. Das kann man auch schon dazu sagen.
Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
Oh, boah, das wäre schön. Ich würde Gutes tun, glaube ich. Mir selbst in Form von, glaube ich, ein paar Corona-Löcher stopfen, die es noch zu stopfen gibt. Aber würde mit dem Geld mir auch ein paar Sachen suchen, die ich unterstützen und die ich supporten kann. Und habe ein paar Sachen, wo ich versuche, mich auch regelmäßig zu engagieren. Und ja, wird grundsätzlich Gutes tun, anderen und mir selbst. Bisschen unkonkret, ne? Aber lassen wir so stehen.
Ja, es ist doch eine gute Antwort. Ja. Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
Ist auch eine gute Frage. Ich schreibe gerade am neuen Album. Also es wird ein neues Herr-H-Album geben. Und deswegen, im Moment schreibe ich, glaube ich, mir alles von der Seele, was es gibt und picke mir alles. Können wir uns nach dem Album nochmal treffen? Und ihr fragt mich und ihr fragt mich die Frage nochmal.
Also es ist, dann musst du dieses Album vor dem Oktober 23 fertig haben, weil da hört dieser Podcast zumindest in der Form mit Matthias und mir auf.
Ich werde mich anstrengen. Sieht aber gut aus, dass wir das vorher schaffen, aber dann liefere ich das auf jeden Fall nochmal nach. Wir lüften hier schon alle
Geheimnisse. Also, liebe Herr H-Fans, ja. Das neue Album wird auf jeden Fall vor dem Oktober 23 erscheinen.
Es sei denn, ich verfahre mich wieder 100 Mal, aber ich habe ja gesagt, weniger Error mittlerweile, also ich bin guter Dinge.
Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
So wie ich es verstehe, ich bin nicht Mitglied von dem Netzwerk Kindermusik. Ich verstehe es als einen Zusammenschluss von vielen Menschen, die Musik für Kinder, die Musik für Familien machen, die sich gegenseitig unterstützen, die, glaube ich, vielen anderen immer ein offenes Ohr leihen, wenn Fragen kommen, wenn man nicht weiter weiß, die sich aber auch versuchen, glaube ich, gegenseitig so in ihrer Region zu unterstützen, und ein Zusammenschluss, der, glaube ich, versucht, auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit sich immer wieder stark zu machen für das Thema Kindermusik.
Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
Mit der Frage hatte ich mich ganz am Anfang selber konfrontiert, als ich angefangen habe, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass was wir da machen, beziehungsweise die Plattenfirma hatte auch das Gefühl, dass was wir da machen irgendwie passt nicht so richtig in die Schubladen, die es bis jetzt gibt. Es ist nicht unbedingt Singer-Songwriter-mäßig, es ist aber auch kein Elektro-DJ-Act, es ist irgendwie so, es passte nicht so richtig irgendwo rein, und dann haben wir am Ende gesagt, okay, dann bauen wir uns unsere eigene kleine Kiste. Wenn man eine Schublade und ein Genre machen will, dann bauen wir uns einfach unsere eigene bunte Kiste und haben für uns den Stempel Neue Deutsche Kindermusik da drauf gepackt und da reingeritzt am Ende. Und es ist in Anlehnung sicherlich an Neue Deutsche Welle. So, das hat ein bisschen was mit der musikalischen Empfindung zu tun. Sowohl Jonathan als auch ich mögen viele Sounds und Ästhetiken so aus den 80er Jahren, und in Anlehnung an diese Neue Deutsche Welle als Begrifflichkeit haben wir daraus Neue Deutsche Kindermusik einfach für uns gemacht. Und im weitesten Sinne würde ich aber sagen, wenn du die Schublade richtig weit aufziehen willst, ist es wahrscheinlich am Ende einfach auch Popmusik.
Das erklärt jetzt meine Einleitung zu dir, weil auf deiner Homepage ja steht, dass du Gründer der neuen deutschen Kindermusik bist.
Genau, so haben wir das jetzt auch beantwortet, ganz intuitiv. Ja, also auf der Suche irgendwie, ich hätte das am Ende wahrscheinlich gar nicht so sehr gebraucht, dass man da jetzt unbedingt so krass einen Stempel drauf macht am aber es ist gerade auch für die Labels und so und auch für die Vermarktung nach außen ja häufig ein bisschen einfacher, wenn es ein bisschen griffiger ist. Und so kam es am Ende dazu.
Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Simon Horn zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten?
Ich glaube, ich würde mir erstmal sagen, geh mal zum Friseur. ich sah da echt wild aus in der Zeit. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt selber fragen würde, so nach dem Motto, boah, hast du mal einen Tipp? Also die Frage zieht ja wahrscheinlich eher auf so beruflich, irgendwie auf so den beruflichen Werdegang so ein bisschen ab, ne? Ich glaube, ich würde einfach sagen, so, mach das, was du machst, mit ganz, ganz viel Liebe, mit ganz viel Hingabe, versuch es so gut zu machen, wie du es kannst. Und vor allen Dingen so bleib dran, also sei ausdauernd. Und auch wenn du das Gefühl hast, die ganzen Puzzlestücke irgendwie deiner Talente und sowas passen irgendwie gar nicht zusammen, habe ich für mich irgendwann entdeckt. Irgendwann kam dieser Moment, wo sich viele Dinge zusammengefügt haben, wo ich das Gefühl hatte, ey, das hat voll Sinn gemacht, dass ich das früher gemacht habe, obwohl ich immer das Gefühl hatte, das bringt mir halt irgendwie gar nichts oder das ist halt irgendwie voll sperrig. Irgendwie dieses eine Talent liegt da halt so rum, aber irgendwie außer mir erfreut es gar keinen, und hatte irgendwann den Moment, wo ich so das Gefühl hatte, boah, hier fügen sich irgendwie diese Puzzlestücke zusammen, und dafür muss man einfach, glaube ich, an manchen Stellen lang genug dranbleiben und die Sachen immer vom Herzen aus sich heraus sprudeln lassen.
Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
Oh, noch so eine Kracherfrage. Boah. Ich glaube, ob das Wort jetzt richtig ist, weiß ich nicht, aber ich liefere auf jeden Fall, glaube ich, die richtige Erklärung dazu. Ich würde sagen, ein Stück Ernsthaftigkeit. Also Ernsthaftigkeit im Sinne von, ich nehme die Kinder und die Familien sehr, sehr ernst. Ich mache mir sehr viele Gedanken, ich höre denen sehr, sehr gut zu und ich versuche auch dann, wenn wir uns musikalisch daran setzen, das auf einem bestmöglichen Level am Ende darzustellen. Das ist mir ganz wichtig, bis hin halt zu dem Erlebnis eines Konzertes. Aber jetzt nicht Ernsthaftigkeit im Sinne von verbittert oder von nur ernsten Themen, sondern eigentlich so mit einer richtig derben Prise Unsinn und Albernheit gemischt. Aber das, was ich mache, ist mir einfach sehr, sehr wichtig und ich respektiere auch die kleinen Menschen, glaube ich, sehr in der Lebensphase, in der sie sind und freue mich und bin sehr, sehr dankbar darüber, dass ich ein Stück ihres Lebensweges mit ihnen gehen darf. Und das führe ich mir ganz, ganz oft immer wieder vor Augen.
Ja, das ist so toll, ne? Dass wir das können.
Ja.
Also, und auch noch Geld dafür kriegen.
Auch das noch, ne?
Also. Wie cool ist das denn? Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Michael Jackson, Afro Ferris MC, Reinhard Horn, The Killers, Schwarzlicht. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb, eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
Boah, gleich habt ihr mich auseinandergenommen. Ich glaube, ich würde zwischen Schwarz und Weiß gibt es mehr als Grau. Diese Welt sieht bunt so viel schöner aus. Und was ist schon normal? Was normal ist für mich, ist es für andere nicht. Der Song heißt Was ist schon normal? Und ich glaube, wenn die Leute da wären, würde ich den Song spielen.
Hey, ist das nicht auch eine Zeile, die in diesem Grün, Grün, Grün sind alle meine Kleider vorkommt?
Auch genau, auch da haben wir, deswegen haben wir Schwarz und Weiß die Farbpalette für uns dahingehend irgendwie erweitert. Und es ist ein Song, der kurz nachdem, ihr erinnert euch bestimmt, es gab mal ein Fußballspiel in Paris und das war ein Bombenattentat. Und das war gerade so die Zeit, wo so ganz viel rumorte zwischen Pegida, Anfänge von AfD und wo es so super schwierig war, alles was andersartig war, hat irgendwie auf einmal in meiner Wahrnehmung von vielen Leuten so eine Ablehnung bekommen. Und bei mir ist es eigentlich genau immer andersrum. Also alle Sachen, die anders sind, finde ich erstmal per se total spannend und neugierig und bin da ganz, ganz interessiert daran. Und ich wollte darüber einen Song schreiben und dieser Andersartigkeit einfach meine Farbe und meine Facette mitzugeben und fand es in der Diskussion auch häufig irgendwie so schwierig, worum geht es denn eigentlich, ob einer irgendwie größer, kleiner, dicker, dünner, reicher, ärmer an den einen Gott oder an gar keinen Gott glaubt oder die eine Hautfarbe oder die andere Hautfarbe hatte. Das spielt für mich überhaupt keine Rolle und das habe ich versucht in diesen Song zu packen, um das so als kleinen Anstoß mit in die Gedankenwelt von den Familien zu bringen.
Zwischen Schwarz und
Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, kann man davon leben? Was sagst du?
Wenn die Frage auf den finanziellen Lebensunterhalt anspielt, dann gibt es, glaube ich, einige Kolleginnen und Kollegen, die davon leben können und andere, die aber nicht davon leben können. Ich persönlich kann von Anfang an davon leben. Das war mir ganz wichtig, dass ich versuche, möglichst all meine Zeit irgendwie da reinzugießen und all meine Talente und all meine Energie da reinzupacken, und hatte gehofft, dass es reicht. Es gab sicherlich auch Monate, wo es ein bisschen enger war, aber es war mein Wunsch von Anfang an am Ende auch, dass das meine Miete bezahlen kann und meinen Kühlschrank voll machen kann, und das konnte es bei mir von Anfang an bis heute.
Super. Das war schon Frage Nummer 10 von unserem Fragebogen, und somit sind wir am Ende angekommen von unserem Podcast. Vielen, vielen Dank, lieber Herr H., dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Und dich auf unsere Fragen eingelassen hast. Ja.
Ich danke auch, euch.
Wie hast du es genannt? Die Hammerfragen.
Auf jeden Fall habt ihr mich mit vielen Sachen konfrontiert, wo ich mir, glaube ich, bis jetzt noch nicht so viele Gedanken zugemacht habe. Es war ganz spannend.
Ich hatte sehr viel Spaß an deiner Formulierung, die Lebenslieder betreffend. Das ist ja eine Endgegneraufgabe.
Ja, definitiv. Also war auf jeden Fall ein, aber ich glaube, wir haben das Level gesprengt.
Also freut euch auf das neue Album von Herr H., das noch in diesem Jahr 2023 erscheinen wird, und zwar noch vor dem Oktober. Wir nageln ihn fest, oder?
Da sprichst du noch was an, Lucia. Da haben wir ja drüber diskutiert. Du hast jetzt gesagt, auf das neue Album von Herr H. Ja. Ich würde ja immer von Herrn H. sagen, aber das ist verkehrt, oder? Was sagst du, Simon?
Ich bin Team Lucia. es ist ein eigenständiger Name. Ich weiß immer so, der ein oder andere grammatische Zehennagel dreht sich dabei bei jemandem um. Aber ich habe es ja auch bewusst falsch geschrieben. So, es hat ein kleines H vorne und ein großes am Ende. Und egal in welchen Fällen und sonstigen Sachen, es ist halt einfach immer nur Herr H. 1-0 für Lucia.
Ich muss als Gewinnerin da rausgehen, ja, das muss klar sein.
Bei allen Spielen, ja.
Aber jetzt hast du mich bei meinem Abspann unterbrochen, Mensch. Also, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Hört unsere Playlist an, die zu diesem Podcast gehört. Und wenn ihr Fragen habt an Herr H., und jetzt hätte ich es fast falsch 1-1. Gesagt. Also, wenn ihr Fragen habt zu dieser Podcast-Folge an Herr H. oder an uns, dann schreibt uns. Wir freuen uns immer über Nachrichten, auch über Kritik und Feedback. Und lasst uns weiterhin die Sternchen da bei Spotify und Co. Und gibt es sonst noch was zu sagen, Matthias?
Ja, ich wollte, das fiel mir eben ein, als wir kurz über die Didakta sprachen, die ja vom 7. bis 11. März in Stuttgart läuft. Da werden wir nämlich erstmalig uns live auf die Bühne wagen und Podcast-Folgen live vor Publikum dort aufnehmen. Also es lohnt sich, dahin zu kommen und mal zu luschern. Wenn ihr uns mal live in Action sehen wollt, dann kommt zu dieser Messe, wo wir eben auch als Netzwerk Kindermusik die ganze Bühne gestalten. Netzwerk Kindermusik, das übrigens auch diesen Podcast hier möglich macht, durch finanzielle Unterstützung.
Ich bin ja schon mächtig nervös, so live mit dir einen Podcast machen. Bisher konnte ich mich ja immer irgendwie hinlungern und dann muss ich gerade sitzen. Und oh ja, okay, das wird eine Herausforderung. Ich freue mich aber total drauf und ich freue mich auch auf den Kinderliedkongress, weil der steht ja jetzt dann auch in den Startlöchern. Und ja.
Darf ich euch dann das Tschüss anbieten?
Darfst du, danke. Tschüss.
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 Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.